Am Anfang, bevor ich anfange zu predigen, nochmal einen ganz besonderen Gast hier besuchen, der, glaube ich, heute das erste Mal ist und ich sehe ihn so schemenhaft auf der Empore, nämlich den kleinen Matti Rabe. Kleinen Applaus für ihn. Ist nicht nur das erste Mal, glaube ich, in unserem Gottesdienst, sondern auch ganz frisch auf dieser Welt, so ungefähr einen Monat alt, schätze ich mal. Und ich wünsche dir alles Gute hier im Gottesdienst. Fühl dich wohl, auch wenn du wahrscheinlich nichts verstehst. Kriegst du ja vielleicht auch Atmosphäre mit und viel Spaß dabei. Ich glaube, ich bleibe heute mal hier oben, oder? Dann sind doch recht viele Leute da. Dann ist das vielleicht besser. Dann könnt ihr mich auch alle sehen. Mein Predigtthema heute ist ein ganz süßes. Zumindest das erste Bild ist ganz süß. Nämlich ich werde über die erste Liebe predigen. Ich habe das Bild leider nicht selber gemalt, das würde ich nicht hinkriegen, aber ich habe immerhin den Rotton unten bei der ersten Liebe dann selber ausgewählt aus dem Luftballon, damit das alles stimmig ist. Und wahrscheinlich wird die Predigt doch etwas herausfordernder sein, als das Bild das vermuten lässt. Aber ich suche halt immer nach Bildern, dann was rede ich hier eigentlich gerade? Keine Ahnung. Jetzt nicht gemerkt. Das ist total schlimm, wenn man als Prediger das Gefühl hat, man ist gerade verwirrt und die Gemeinde sagt, wir hätten das nicht gemerkt, ist das sehr bedenklich eigentlich. Naja gut, auf jeden Fall, es geht heute um die erste Liebe. Ich habe mich Donnerstag hingesetzt und über die Predigt gebetet und hatte so diese Erfahrung, die ihr wahrscheinlich auch alle kennt. Irgendwie man kann sich hinsetzen und anfangen zu beten, aber es funktioniert irgendwie nicht, dass man sich hinsetzt und beim Beten dann auch so in Gottes Gegenwart kommt. Sondern ganz oft ist es so, dass man anfängt zu beten und es tauchen alle möglichen Gedanken in einem auf und jede Menge Gefühle. Man erinnert sich an irgendetwas vielleicht, worüber man sich ärgert. Und das passiert bei mir irgendwie leider relativ häufig. Und ich muss irgendwie immer wieder durch eine ganze Menge Gefühle hindurch warten, bis ich dann irgendwann in der Gegenwart Gottes ankomme. Und das ist eine Sache, die mich irgendwie total stört und die auch meistens irgendwie darauf hinweist, dass mein geistiges Leben gerade nicht irgendwie auf der totalen Höhe ist. Denn wenn ich wirklich jeden Tag bete und jeden Tag Gottes Nähe suche, dann ist es eigentlich eher so, dass diese ganzen Gefühle irgendwo auch permanent ja bearbeitet werden. Und dass es deswegen mir sehr schnell gelingt, in Gottes Gegenwart zu kommen. Und deswegen habe ich darüber nachgedacht, irgendwie, wo ich das denn wohl vergessen habe oder ob ich mal irgendwo falsch abgebogen bin und wieder aus dieser Gegenwart Gottes rausgekommen bin. Und daraus hat sich dann die ganze Predigt entwickelt. Mir sind ganz viele Bibelstellen eingefallen, wo jemand zurück musste an einen Ort, wo er etwas verloren hatte. Beispielsweise im Alten Testament ist diese Geschichte, wo der Prophetenjünger beim Holzschlagen seine Axt verliert und die fällt ins Wasser und muss dann übernatürlich wieder gefunden werden und einige andere Geschichten. Und so je mehr ich darüber nachgedacht habe und mich gefragt habe, wie denn aus diesem ganzen Gedankenkomplex eine Predigt wird, bin ich irgendwann auf eine Stelle aus der Offenbarung gekommen, über die ich dann heute auch reden möchte. Das Problem dabei war so ein bisschen, dass ich schon mal darüber gepredigt habe und manchmal hat man als Pastor Skrupel, die gleiche Sache nochmal irgendwie zu sagen. Es sind zum Glück noch einiges an neuen Aspekten aufgetaucht, aber ich habe mich irgendwie komisch damit gefühlt, irgendwie diese alte Bibelstelle nochmal hervorzuholen. Aber ich glaube auch irgendwie, dass ich die das letzte Mal ungefähr 2001 gepredigt habe und da waren viele von euch noch gar nicht geboren und deswegen ist das dann vielleicht auch gar nicht so schlimm, irgendwie damit dann auch mal anzufangen. Allerdings war es Freitag dann auch so, ich habe gesagt, ja, ich möchte predigen über Offenbarung 2 und gleich gingen so ein paar Hände hoch, so, ja, habe ich neulich noch gehört, irgendwie auf MP3 die Predigt. Und das ist dann halt mal so. In meinem eigenen Leben ist es ohnehin so, irgendwie, dass ich ganz wenig neue Bibelstellen habe, die mir wichtig sind, sondern es gibt so ein paar alte Bibelstellen, auf denen kaue ich irgendwie seit 20 Jahren bald rum. Also quasi solange ich Christ bin, kommen die immer wieder und Gott redet immer wieder irgendwie dadurch zu mir. Und ist deswegen vielleicht auch gar nicht schlecht, irgendwie sowas auch in der Gemeinde mal zu machen, dass man sich über die gleichen Themen öfter mal unterhält, denn es kommt ja auch immer wieder was Neues dazu. Und eigentlich ist das auch eine Sache, die mich sehr fasziniert an Gott. Ich kann selber nicht zweimal die gleiche Bibel lesen. Es ist eigentlich jedes Mal, wenn ich dann wieder von vorne anfange oder an bekannten Stellen ankomme, dass wieder was total Neues irgendwie da drin steht und ich was lerne, was ich vorher nicht gelernt habe. Und ich liebe das total. Also die Bibel ist so ein lebendiges Wort und spricht immer wieder in andere Lebenssituationen was anderes rein. Und mich fasziniert das eigentlich total. Von daher, Vorhang auf für Offenbarung 2. Dem Leiter der Gemeinde in Ephesus schreibe, so spricht Jesus, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht. Ich kenne deine Werke, Mühe und Ausdauer und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Du hast die geprüft und als Lügner erkannt, die sich als meine Gesandten ausgaben, ohne es zu sein. Um meines Namens willen hast du ausdauernd Schweres ertragen, ohne müde zu werden. Aber ich werfe dir vor, deine erste Liebe verlassen zu haben. Erinnere dich daran, wie es einmal war. Kehr um und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich kommen und deinen Leuchter zur Seite schieben, wenn du nicht umkehrst. Es spricht aber für dich, dass du die Werke von ihr Lehrern hast, die auch ich hasse. Eigentlich geht es dann noch weiter, das hat aber nicht mehr auf die Folie gepasst, deswegen noch eben kurz Vers 7 wegen des Zusammenhangs. Wer Ohren hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, den lasse ich vom Baum des Lebens essen, der in Gottes Paradies steht. Und wie so oft fange ich hinten an, weil das irgendwie von der Predigtreihenfolge ganz oft logischer ist. Wenn man die Konsequenz kennt, dann ist man ja auch wesentlich mehr motiviert, das umzusetzen, was vorher da steht. Und deswegen fange ich wieder mit der Konsequenz an, nämlich wenn etwas Bestimmtes nicht passiert, dann wird der Leuchter weggerückt. Das heißt also, der Leuchter ist nicht irgendwie etwas, was immer irgendwie dasteht, wo es steht. Die Herrlichkeit Gottes ist nicht immer etwas, was wir besitzen und was niemals weggehen kann. Eine schöne oder gute Sache irgendwie ist nicht irgendwie so sehr unser Besitz, dass sie nie verschwinden kann, sondern es kann durchaus sein, dass man durch Gewohnheiten, durch Traditionen, durch schlechtes Denken, durch was auch immer an so einen Punkt kommt, dass etwas, was eigentlich sehr, sehr positiv angefangen hat, ganz schlecht endet und nicht mehr irgendwie so diese Qualität hat, die es mal gehabt hat, sondern schlecht wird. Ich habe mal ein paar Beispiele irgendwie dazu gesucht und mir ist einfach aufgefallen, dass das ein total allgemeines Prinzip ist. Also man muss da gar nicht mit theologisch drüber reden. Man muss auch kein Christ sein, um das zu verstehen, sondern es ist einfach so eine ganz allgemeine, vollkommen normale menschliche Erfahrung, wo immer Menschen zusammenkommen und irgendetwas machen und eine Vision haben, eine Idee haben, wie es sein kann. Und gut anfangen kann es passieren, wie das im Laufe von ein paar Jahren die Sache schlecht wird und dass der Leuchter weggerückt wird und dass das, was gut angefangen hat, schlecht endet. Beispielsweise kann das passieren, wenn zwei Leute sich lieben und irgendwann beschließen, ja, wir wollen jetzt unser Leben zusammen verbringen, das ist irgendwie unser großer Traum, irgendwie wir heiraten jetzt und denken, dass immer alles irgendwie so toll sein wird, wie das jetzt gerade irgendwie der Fall ist und malen sich ihr Leben in den buntesten Farben auf und erst fängt das gut an und nachher wird es schwieriger. So am Anfang hängt der Himmel noch voller Geigen und man hat das Gefühl, dass überall Musik gespielt wird, wo man zusammen auftaucht. Es ist einfach ein total intensives, positives Gefühl da. Irgendwie man liebt sich total, strebt nach Einigkeit und kann sich vorstellen, wie das Leben aussieht. Dann heiratet man und so nach 3 Jahren Alltag merkt man, die letzte Geige ist vom Himmel gefallen. Es wird keine Musik mehr gespielt, wenn man irgendwo auftaucht. Das Leben wird anstrengender, man kommuniziert nicht mehr so wie früher. Da, wo man früher irgendwie 7 Stunden am Stück telefonieren konnte, ist es jetzt, dass man sich vielleicht mal anruft, wenn man gerade getrennt ist und sagt so, hallo, wie geht's? Und die Antwort ist, ja gut. Ja, was machst du gerade? Ja, das wie immer. Ja gut, okay, tschüss. Und es ist irgendwie nicht mehr so diese Qualität mehr da. Es ist nicht mehr irgendwie so dieses Intensive da. Man kommuniziert vielleicht auch über Zettel, die am Kühlschrank kleben, weil man sich irgendwie relativ selten sieht und macht irgendwie Sachen, die einen nicht mehr zusammenführen. Und es kommt halt einfach Alltag da rein. Also es ist gar nicht, dass man irgendwas Böses macht. Man braucht auch keine Seitensprünge oder so. Es kann halt einfach sein, dass das Leben dazu führt, dass so eine Beziehung verflacht. Und am Ende ist man dann irgendwann an so einem Punkt, dass man merkt, oh je, der Leuchter ist weggeschoben, die Herrlichkeit ist nicht mehr da ob ich mir das jetzt nochmal machen würde, wenn ich so drüber nachdenke, weiß ich irgendwie gerade gar nicht so genau. Und es ist tatsächlich so, dass diese Qualität, die das mal hatte, ist fort. Fort ist ein gutes Stichwort. Das ist, glaube ich, meine schlechteste Überleitung, aber das ist völlig egal. Es gibt nämlich Firmen, die mit einer großen Vision und voller Motivation gestartet haben, um ein Produkt auf den Markt zu bringen, hinter dem sie völlig stehen und von dem sie überzeugt sind, dass es die Welt verändern kann. Und so ist zum Beispiel Henry Ford, ja einer der berühmtesten Unternehmensgründer überhaupt. Und falls ihr ein Zitate-Lexikon besitzt, kann ich euch garantieren, es sind jede Menge Zitate von Henry Ford drin, weil scheinbar alles, was er gesagt hat, aufgeschrieben worden ist und auch alles irgendwie sehr gut klang und man sich das merken konnte. Und Henry Ford hatte eine Vision, nämlich die Vision, ein Auto zu bauen, das jeder sich leisten kann. Und zu dem Zeitpunkt gab es schon Autos, aber Autos waren extrem teuer. Ich weiß nicht, ob der Vergleich so stimmt, aber kann sein, dass die ungefähr so das Gleiche kosteten jetzt nach heutigen Maßstäben wie ein kleines Flugzeug, sodass sich das eigentlich wie kein Mensch leisten konnte. Und Henry Ford hat gesagt, doch, ich kann ein Auto bauen, das sich jemand leisten kann, der Landwirt ist, dass sich jemand leisten kann, der in einer Fabrik arbeitet und ich will so ein Auto bauen. Und dann ist er losgegangen und hat das berühmte Model T gebaut, etwas, was entfernt aussieht wie ein Auto, jedenfalls so nach heutigen Maßstäben. Könnte man auch meinen, das wäre eine motorisierte Seifenkiste. Aber es hat tatsächlich geklappt. Das Ding konnte sich jeder leisten irgendwie und es war, Henry Ford war total inspirierend. Die Firma ist irgendwie ganz steil irgendwie nach oben gegangen, den Weltmarkt erobert. Auf einmal kannte jeder Henry Ford, jeder hatte irgendwie ein Model T zu Hause. Und es war irgendwie einfach so eine richtige inspirierende Zeit und es war viel Dynamik da. Also wenn man das mal liest, wie das dann früher war, irgendwie Ford war ein total komischer Typ eigentlich, irgendwie der total geradeaus war, der total straight irgendwie nach vorne gegangen ist und scheinbar wirklich Leute in seinem Umfeld inspiriert hat, irgendwie das Gleiche zu machen. Und es ging irgendwie etwas aus von der Firma, also nicht bloß irgendwie Automobile, sondern es war irgendwie etwas da, was Menschen anstecken konnte und was man bis heute merkt, wenn man so diese Ford-Zitate liest. Jetzt weiß ich nicht genau, wie das heute ist, aber ich habe nicht das Gefühl, dass von Ford besonders viel Inspiration ausgeht. Liegt vielleicht daran, dass ich auch noch nie in Ford gefahren bin. Aber jetzt redet man irgendwie über andere Autohersteller oder über andere Industrielle und der Leuchter ist weg. Irgendwie. Es ist einfach nicht mehr so dieses Massive da, irgendwie, was Menschen begeistert hat. Drittes Beispiel, kenne ich aus eigener Erfahrung, ist, wenn ein paar Leute anfangen, zusammen Musik zu machen und eine Band gründen, dann kann das in den ersten Monaten irgendwie etwas total Faszinierendes sein. Und man trifft sich dauernd im Proberaum und versucht irgendwie neue Sachen und geht nachher irgendwie noch einen Döner essen und hat irgendwie das Gefühl, den Rock'n'Roll neu erfunden zu haben und es ist total geil. Und wenn man dann so die ersten 20, 30, 40, 50 Auftritte hatte, dann stellt sich Langeweile ein und man denkt, oh nein, nicht das Lied schon wieder. Das habe ich jetzt irgendwie schon 80 Mal gespielt, irgendwie das kann ich spielen, während ich schlafe, das ist ja total schrecklich. Und wo vorher noch so eine Dynamik da war, die vielleicht auch Zuhörer begeistert hat, geht die Dynamikkurve jetzt irgendwie steil nach unten. Die Leute werden uninspiriert, die spielen, es ist nur noch ein Job. Irgendwann fängt man an, aneinander rumzumäkeln. Man hat auch keinen Bock mehr, irgendwie die gleichen Fratzen irgendwie jeden Donnerstag zu sehen beim Proben. Und es ist einfach wieder, der Leuchter ist weg. Irgendwie das, was vorher irgendwie mal richtig, richtig cool war, ist jetzt nicht mehr cool. Könnt ihr nachlesen, wenn ihr keine Musiker seid, dann guckt euch mal irgendwelche Musikerbiografien an. Das ist echt überall irgendwie das Gleiche. Bis auf so ein paar Ausnahmen ist es immer so, es fängt hier ganz oben an und dann geht es total runter. So am schrecklichsten fand ich es irgendwie, als ich die Korn-Biografie gelesen habe von dem, wie ist der nochmal, Brian Welch, der Gitarrist von denen, ist ja Christ geworden. Wir haben das Buch am Büchertisch natürlich auch, im Kultshop, Entschuldigung. Und da war es auch, irgendwie am Anfang war das irgendwie total cool und nachher hatte jeder der Musiker einen eigenen Tourbus, weil sie sich nicht mehr sehen konnten und es war irgendwie total schrecklich. Und so kann das halt passieren irgendwo. Alles, was gut anfängt, hat nicht die Garantie, dass es auch gut endet, sondern es kann einfach passieren, wie das Sachen, die man mit Herzblut angefangen hat, irgendwann ätzend werden, langweilig werden und bergab gehen. Und das kommt so oft vor, dass die deutsche Sprache jede Menge Umschreibungen für dieses Phänomen hat. Man sagt zum Beispiel über jemanden, dass er seinen Zenit überschritten hätte. Also erst geht's aufwärts, dann geht's abwärts. Oder über jemand anderen, der erste Lack ist ab. was bedeutet irgendwie, dass eine wenig schmeichelhafte Oberfläche so langsam rauskommt, weil der Lack nicht mehr da ist. Oder man sagt irgendwie so eine Firma, eine Gemeinde, irgendetwas geht bergab. Oder man ist auf einer Talfahrt gerade begriffen und es geht immer weiter nach unten. Oder man sagt, man ist auf dem absteigenden Ast. Die Luft ist raus. Genau. Jemand hat schon bessere Tage gesehen, genau. Bitte, das habe ich nicht verstanden. Die Suppe. In Solingen sagt man, die Suppe ist gelöffelt. Genau, der Drops ist gelutscht, der Käse ist gegessen und ja, da gibt es irgendwie dann scheinbar irgendwie ganz viele kulinarische Umschreibungen für. Aber es ist eigentlich eine total traurige Sache und es ist immer das gleiche Prinzip. Und so ist es gut, irgendwie mal genau hinzuhören, was Jesus denn jetzt irgendwie dazu zu sagen hat. Denn Gott hat den Menschen geschaffen, er weiß, wie wir funktionieren, er weiß, wie unsere Gesellschaften funktionieren. Und wenn er irgendwie zu so einer schlimmen Situation etwas beizusteuern hat, also einen Ausweg beizusteuern hat, dann ist es natürlich auf jeden Fall gut, mal zuzuhören. Und so berichtet Johannes, dass sie jetzt in seiner Offenbarung 3 Schritte sind super, um da wieder rauszukommen. Das erste ist, denk an das, was mal war. Erinnere dich daran, wie es einmal war. Und das zweite ist, kehr um. Und das dritte ist, tu die ersten Werke. Jetzt ist das kein Geheimnis, dass diese Stellen ganz schön schwer auszulegen sind. Ich glaube, ich habe 6 Bibelkommentare ungefähr zu Hause. Ich habe in jedem mal nachgeguckt, weil mich einfach mal interessiert hat, ob es irgendeine definitive Auslegung gibt, die hundertprozentig richtig ist, was denn die ersten Werke sind, was die erste Liebe ist. Und tatsächlich habe ich in diesen 6 Bibelkommentaren mehr als 6 Meinungen dazu gekriegt. Also insgesamt waren es ungefähr 9, weil nämlich manche von den Bibelkommentaren auch gesagt haben, was sie nicht meinen oder was sie irgendwie als falsch identifiziert haben. Und so gibt es also eine unheimliche Bandbreite, wie man das verstehen kann. Und es erweist sich mal wieder, dass Theologie vielleicht zu manchem Nütze ist, aber durchaus nicht dazu, die Bibel zu verstehen, weil es halt einfach viel zu viele Meinungen dazu gibt. Und deswegen habe ich also mehrmal drüber gebetet und nachgedacht, was das für uns bedeuten kann. Sodass also das, was ich sagen werde, jetzt nicht irgendwie die absolute Auslegung ist, die immer zutreffen wird, sondern eher irgendwie etwas ist, was für die Jesus-Freaks Remscheid zu der Zeit, in der wir gerade leben, möglicherweise passt, jedenfalls von meinem Gefühl her zu uns passt und wo ich glaube, dass Gott es uns sagen möchte. Das erste ist, denke dran, wie es früher einmal war. Ist eine Sache, die kann gut sein oder die kann schlecht sein. So generell irgendwie bin ich eigentlich niemand, der besonders gerne zurückguckt, weil ich festgestellt habe, dass der Blick zurück einen manchmal echt total fertig machen kann. Schönes Beispiel aus dem Alten Testament ist, Sodom brennt und Lot und ein paar Gerechte werden daraus gerettet. Und Lots Frau macht den großen Fehler und sie dreht sich um das brennende Sodom noch einmal zu sehen und erstarrt zur Salzsäule. Ich weiß nicht, ob sie noch da ist. Es regnet selten in der Gegend, aber in den letzten paar hundert Jahren wird bestimmt hin und wieder mal geregnet haben, sodass sie sich vermutlich aufgelöst hat und vom Boden aufgesaugt ist. Aber es ist auf jeden Fall eine ganz große Warnung. Es kann gefährlich sein, zurückzublicken. Weil wenn man zurückblickt, dann kommen viele Leute in so eine melancholische, selbstmitleidige, manchmal irgendwie auch etwas depressive Stimmung und sagen, ach ja, früher, da war alles besser. Da hatte ich meine beste Zeit, irgendwie war in der Schule oder auf der Universität oder mit meiner ersten Freundin und das war irgendwie so super und da habe ich leider nie irgendwie dran anknüpfen können. Und wenn ich so daran denke, ach, da waren so viele verpasste Gelegenheiten, aber es war echt so toll irgendwie damals, als Elvis Presley noch lebte und man auf die Konzerte gehen konnte. 1972, als, ich weiß gar nicht, was da Großes passiert ist, außer meiner Geburt natürlich. Was ist Weltgeschichte natürlich. Also das waren irgendwie total tolle Zeiten irgendwie und wenn das doch irgendwie mal wieder so wäre. Und man kriegt so das Gefühl, ja, ich habe meine beste Zeit irgendwie auch hinter mir. Irgendwie die war mal da, aber jetzt ist irgendwie eigentlich von der Zukunft auch nichts mehr zu erwarten. Und die Gegenwart ist ja bekanntlich sowieso nie so, wie man es sich vorstellt. Und deswegen kann also dieser Blick zurück etwas total Destruktives sein. Und das lehne ich total ab und bitte euch auch irgendwie das nicht zu machen. Also guckt nicht irgendwie auf diese Weise zurück, dass früher alles besser war, denn das verstellt den Blick darauf, dass in der Zukunft Gott noch was machen kann. wenn man innerlich irgendwie davon ausgeht, irgendwie, dass der höchste Moment irgendwie im Leben 20 oder 30 Jahre her ist, dann wird man es nicht erleben, dass Gott in der Zukunft noch richtig was machen kann und noch mal eine Schippe drauflegen kann. Und deswegen ist dieser Blick zurück irgendwie auf diese Weise echt total tödlich und absolut destruktiv und vollkommen gefährlich. Wenn ich selber irgendwie in so ein Gefühl reinkomme, und ich kenne das ja auch irgendwie leider manches Mal, irgendwie, dass ich irgend so ein Ereignis irgendwie vor Augen habe, wo ich denke, ach, das war so toll irgendwie und da bin ich nie wieder hingekommen, dann hole ich mich ganz schnell wieder da raus und denke, hey, das ist totale Lüge, meine beste Zeit liegt nicht hinter mir, die Bibel ist voll davon, irgendwie, dass vor uns was Besseres liegt als hinter uns und ich will diese Einstellung haben. Meine Einstellung soll immer sein, irgendwie grundsätzlich kommt das Beste noch und das Beste liegt nicht hinter uns. Und wie ich es beim Kickern irgendwie immer wieder so gerne sage und feststelle, man verliert zuerst im Kopf. Und wenn sich im Kopf diese Einstellung einnistet, wie das es früher am besten war, dann wird uns das nicht gelingen, positiv die Zukunft zu gestalten. Und eigentlich geht es irgendwie genau darum. Was Jesus sagt, ist, der Leuchter ist noch nicht weg, irgendwie da ist irgendwie noch einiges. Man kann noch irgendwie was daran machen, aber es ist halt auch noch irgendwie Luft nach oben. Und wenn man irgendwie der Vergangenheit ein Denkmal baut und das immer noch schmückt, dann wird man nicht das erleben, was in der Zukunft noch ist. Und von daher, wenn ihr solche Gedanken habt und wenn ihr melancholisch werdet, wie bei der Vergangenheit, dann schüttelt das echt von euch ab. Seid ruhig ein bisschen aggressiv irgendwie damit. Das hat kein Recht irgendwie an euch. Die Vergangenheit hat kein Recht, euch die Zukunft zu verderben. Und wenn ihr überhaupt nicht davon loskommt, dann beten wir irgendwie natürlich auch irgendwie sehr, sehr gerne irgendwie für euch, dass da noch göttliche Hilfe reinkommt. Denn das muss echt weg. Aber es gibt auch einen anderen Blick nach hinten, der super inspirierend sein kann. Und das ist der Blick irgendwie auf den Anfang und die Motivation, mit der man etwas angefangen hat. Und manches Mal irgendwie fragt man sich ja, irgendwie, warum mache ich das eigentlich? Und das ist, glaube ich, mit allem, was wir so machen. Es gibt immer irgendwie so diese Durststrecken, wo man sich fragt, warum habe ich damit überhaupt angefangen? Hier wollte ich doch niemals hin. Irgendwie da, wo ich jetzt irgendwie stehe, das finde ich total schrecklich und hätte ich doch mal nur nicht. Und die Frage, warum mache ich das eigentlich, ist gar nicht mal schlecht, wenn sie in positiven Geisteshaltung gestellt wird. Und wenn man dann mal wieder so zurückgeht an den Anfang und sich erinnert, warum man etwas angefangen hat. Und das kann total inspirierend sein oder eigentlich es ist total inspirierend, denn niemals wird mir das Gefühl für das, was man vorhat oder der Traum, den man hatte, wieder so intensiv sein wie am Anfang. Und wenn du nicht mehr weißt, warum du verheiratet bist, wenn du nicht mehr weißt, warum du in eine Gemeinde gehst, wenn du nicht mehr weißt, warum du irgendetwas machst, dann ist es super effektiv, mal zurückzugehen an den Anfang und zu gucken, was dich damals bewogen hat, das zu machen. Und so ist das eine Hausaufgabe, die ich euch gebe. Und ich weiß, irgendwie kein Mensch macht Hausaufgaben, ist irgendwie total uncool. Aber ich weiß auch, dass Hausaufgaben super viel mit dem geistlichen Leben zu tun haben. Und man kommt tatsächlich schneller voran, wenn man mal auf das hört, irgendwie was einem aufgetragen wird. Und so ist also meine Hausaufgabe, geht doch mal irgendwie an den Anfang, wie von allem Möglichen zurück, wie was ihr angefangen habt, gerade wenn ihr das Gefühl habt, irgendwie es läuft nicht mehr und ihr wisst nicht mehr, warum ihr es macht, irgendwie dann geht mal an den Anfang und unterhaltet euch vielleicht mit eurem Partner darüber, wie das gewesen ist, so in der ersten Zeit, was euch motiviert hat, irgendwie zusammen zu sein. Wenn du nicht mehr genau weißt, warum du hier in der Gemeinde bist, dann geht es dir wie vielen anderen auch. Und wir sind statistisch, glaube ich, immer 30%, um mir dabei zu überlegen, bei jeder Gemeinde wieder rauszugehen. Dann überleg dir doch mal einfach, was dich bewogen hat, um hier hinzukommen. Erinner dich mal an die erste Zeit. Wir gucken mal, was so dieser Traum in deinem Herzen war, was dich angesprochen hat. Und vielleicht hilft das ja, irgendwie dann auch wieder mehr den Sinn des Ganzen zu finden. Ich selber mache das ständig, also echt immer wieder mal, weil als Pastor hat man ja auch irgendwie, man kriegt so viel mit von der Gemeinde, was einen irgendwie total nervt. Es gibt irgendwie so viel Kritik und so viel schwierige Sachen und man ist so oft irgendwie in so einer Situation, wo man sich fragt, warum mache ich das eigentlich, dass ich das total hilfreich finde, mal wieder irgendwie darüber nachzudenken, was mich bewogen hat, eigentlich in erster Instanz Gemeinde zu bauen. Und wenn ich da wieder zurückkomme und darüber nachdenke, dass der Traum es war, Gemeinde zu bauen für Leute, die sind wie wir, finde ich das irgendwie immer noch eine Sache, die mich total anspricht. Ist immer noch mir genau das Gleiche. Ich suche Leute, die mit mir unterwegs sind, die authentisch sind, irgendwie, wo wir vorhaben, das Gleiche zu machen, wie gleiche Ideen haben, gleiche Herangehensweisen zu haben. Und das motiviert mich irgendwie immer noch irgendwie tierisch, das zu machen, was ich eigentlich mache. Und ich glaube, und das ist jetzt wieder irgendwie was auf dieser prophetischen Ebene, das Erste, was wir danach gemacht haben, ach nee, Quatsch, Moment, jetzt können wir erstmal noch die Buße tun, Entschuldigung, das hätte ich jetzt irgendwie fast vergessen. Blick mal irgendwie zurück irgendwie auf diese Weise und guck mal, was dich irgendwie motiviert hat, das zu tun, was du tust. Und dann ist das Zweite, was Jesus sagt, wenn du das gemacht hast, wenn du wieder weißt, wo eigentlich dein Herz schlägt, dann tu Buße. So könnte man es übersetzen. Ich habe das jetzt extra gesagt, so übersetzt, dass es um Umkehr geht, also kehr um und tu die ersten Werke, aber es wäre auch möglich, mit tu Buße zu übersetzen. Ich habe extra nicht tu Buße genommen, weil Buße irgendwie so ein belastetes Wort ist im Christentum. Und ich habe fast das Gefühl, irgendwie so mit jedem Jahr, wo ich älter werde, wird dieses Wort irgendwo belasteter. Und Christen haben irgendwie eine total bekloppte Bußmentalität. Buße tun ist bei uns eigentlich immer, man merkt, ja, irgendwas läuft nicht rund und dann entschuldigt man sich irgendwie halbherzig bei Gott und denkt, dass das irgendwas ändern würde. Tatsächlich ändert das überhaupt nichts. Und das werdet ihr wahrscheinlich selber irgendwie ganz oft auch selber irgendwo erlebt haben. Ich erlebe das jedenfalls irgendwie immer wieder, wenn ich auf mein Leben gucke und sage, ach Gott, irgendwie ich lese irgendwie so wenig Bibel, tut mir total leid. Dann werde ich am nächsten Tag wahrscheinlich noch weniger Bibel lesen, aber es bringt echt überhaupt gar nichts. Und so haben wir ja oft irgendwie so eine Mentalität irgendwie der Buße, die sich mehr um Sünde dreht oder um irgendetwas, was nicht funktioniert, als sich um die Erlösung zu drehen und darum, was Jesus machen kann. Und deswegen will ich das Wort eigentlich nicht verwenden, denn es geht überhaupt nicht darum, sich um irgendwelche Missstände zu drehen und sich dafür zu entschuldigen, sondern es geht hier eigentlich darum, zu sehen, ich habe eine Vision im Herzen, ich habe einen Traum, den Gott mir gegeben hat und ich lebe ganz anders. Und dann ist Buße auf jeden Fall auf einmal eine Gnade, dass man umkehren kann und sagen kann, ich will wieder zurück zu meinen Wurzeln gehen. Ich bin eigentlich relativ unglücklich da, irgendwie, wo ich jetzt bin. Und deswegen will ich irgendwie gucken, ob ich nicht wieder so leben kann, dass der alte Traum, den ich habe, erfüllt wird. Und das ist eigentlich eine total entscheidende Sache, weil wir nämlich manches Mal irgendwie mehr von dem Ist-Zustand ausleben und gucken, was nicht funktioniert und versuchen, das irgendwie ins Funktionieren zu bringen und damit eigentlich auf etwas reagieren, was an schlechten Dingen passiert, während wir mehr irgendwie dazu berufen sind, die Träume zu leben, die Gott in unser Herz gelegt hat und es wesentlich effektiver ist, immer wieder mal sein Leben zu hinterfragen, seine Strukturen zu hinterfragen, seine sozialen Gruppen zu hinterfragen, ob das eigentlich noch zweckdienlich ist, um in die Richtung zu gehen, wo wir eigentlich hingehen wollen. Und ich hoffe, dass ihr den Unterschied versteht, denn der Unterschied ist echt total gewaltig. In der einen Sichtweise reagiere ich auf irgendetwas Schlechtes, was kommt und bin eigentlich die ganze Zeit nur am Reagieren. In der anderen Sichtweise gehe ich wieder irgendwie dahin zurück, wo Gott mich eigentlich haben will und versuche, mein Leben daran auszurichten, dahin zu kommen. Und man kann das bei der Gemeinde in Ephesus total gut sehen. Also ich weiß nicht, ob ihr es im Kopf habt, aber das Neue Testament ist ziemlich voll gerade von der Gemeinde in Ephesus. Ist außer der Jerusalemer Gemeinde die Gemeinde, die am meisten beschrieben worden ist. Und was immer wieder in den Beschreibungen war, ist, es kommt ihr Lehre in die Gemeinde. Paulus war eine Weile in der Gemeinde und als er gegangen ist, hat er gesagt, okay Leute, ich verabschiede mich jetzt von euch, Apostelgeschichte, ich weiß nicht genau wo, und sagt aber keine Sorge, ihr bleibt nicht lange alleine, denn wenn ich weg bin, dann kommen wilde Wölfe, die der Herde nicht schonen werden und es kommt jede Menge Irrlehre und es kommt ohne Ende Stress auf euch zu. Also von daher, schönen Tag noch, ich bin froh, dass ich das sinkende Schiff verlassen kann, aber ihr seid noch drauf und ihr könnt jetzt daran arbeiten. Ja, und so geht es dann weiter. Irgendwie im Timotheus ist dann auch nochmal einiges dazu geschrieben. Und es geht immer irgendwie um ihr Lehre. Das ist immer irgendwie so das Thema. Und was Jesus hier lobt an der Gemeinde, ist ja auch irgendwie genau das. Da sind Leute gekommen in meinem Namen, Apostel heißen die im Griechischen, und die haben irgendwas Falsches gesagt und ihr habt das geprüft, ihr habt Bibel gelesen, ihr habt die echten Apostel angerufen, habt mit denen irgendwie geredet und E-Mails gewechselt und habt festgestellt, dass diese einen Apostel, dass es falsche Leute sind, falsche 50er, habt die aussortiert und ihr seid straight irgendwie auf dieser Linie geblieben. Und es kann passieren, irgendwie, dass man in so einem Prozess des geistlichen Kampfes eigentlich das vergisst, wofür man eigentlich da ist. Und genau das ist in der Gemeinde passiert. Die waren so sehr damit beschäftigt, irgendwelche Lehren zu checken und bei jedem Zweiten, der in die Gemeinde gekommen ist, irgendwie erstmal abzuklopfen, irgendwie, ob das Glaubensbekenntnis stimmt oder ob das auch wie einer von denen ist, die gesagt haben, dass die Auferstehung schon stattgefunden hat und die ganze Zeit mit falschen Lehren beschäftigt waren, dass sie nachher eine super Dogmatik hatten, aber das Herz hat nicht mehr gestimmt. Und sie haben sich nur noch wieder rumgedreht, was richtig ist, aber nicht mehr das gelebt, was richtig ist. Und die erste Liebe war einfach weg. Und wenn sowas passiert, ist das schrecklich. Also das ist echt total übel. Ich habe ist vielleicht ein komisches Statement irgendwie von einem Theologen, aber ich habe echt lieber ein paar mehr Prozent an schlechter Lehre und dafür mehr Leidenschaft als umgekehrt. Also wer leidenschaftlich unterwegs ist und hinter Jesus her ist, der wird auch irgendwann verstehen, wenn er irgendwas falsch denkt oder so, und das ist dann auf einmal auch gar keine große Sache mehr. Aber so erfahrungsgemäß ist eines der schwierigsten Dinge, irgendwie einen hartherzigen Dogmatiker dazu zu kriegen, Jesus und Menschen zu lieben. Also ich weiß nicht, ob das irgendwann schon mal funktioniert hat. Das ist fast so, als wenn man Wasser dazu bringen wollte, aufwärts zu fließen. Also es ist irgendwie total schwer. Und das Ding, was wirklich irgendwie uns ausmachen sollte, ist diese Leidenschaft für Jesus. Und die kann man einfach verlieren im Alltag. Und das, was für die Epheser Alltag war, ist vielleicht für uns nicht Alltag, aber wir kennen das ja wahrscheinlich alle von uns, wie leider, dass man sich um gute Sachen drehen kann und letzten Endes die beste Sache verliert. Und das ist mir die Kritik, die Jesus hat und sagt, nee, macht mal wieder was anderes, geht mal wieder irgendwie zurück zu den Ursprüngen. Ihr habt doch nicht irgendwie, als ihr die Gemeinde gegründet habt, die Augen geschlossen und gedacht, ach, das wird so geil werden, es kommen so viele Leute mit falschen Ideen und wir können die alle irgendwie entlarven und wir können irgendwie monatelang diskutieren und können die rausschmeißen. Das war ja wahrscheinlich nicht so der Anfangsgedanke. Sondern der Anfangsgedanke wird ja auch gewesen sein, wir treffen uns mit Gleichgesinnten, wir hören Gottes Wort, wir beten Gott zusammen an, wir haben Gemeinschaft, wir halten Abendmahl zusammen, wir leben zusammen geistlich, und das war ja eigentlich so die Idee. Und es ist gut, sich wieder darum zu drehen. Und deswegen, wenn ich jetzt als Gemeindeberater, was ich auch manchmal mache, nach Ephesus käme, dann würde ich denen auch sagen, lasst vielleicht mal ein bisschen fünfe gerade sein, zieht euch zurück, redet mal wieder darüber, warum ihr angefangen habt, Gemeinde zu bauen. Versucht mal, es wieder in euer Herz zu kriegen und fangt an, wieder Gemeinde zu vom Ursprung her zu denken, von dieser Vision zu denken, die ihr eigentlich gehabt habt. Und auch das ist eine Sache, die ist im Neuen Testament immer wieder da, wo Jesus mit den Pharisäern streitet und es um das Gesetz geht. Da sagt er einige Male, aber am Anfang ist es nicht so gewesen. Und er hat sie damit auf den Schöpfungsbericht gebracht. Und was er letzten Endes gesagt hat, ist, irgendwie, ihr lebt viel zu sehr irgendwie im Jetzt. Irgendwie ihr seht, wie es jetzt ist und versucht, Leute dazu zu bringen, unter dem Gesetz zu leben. Aber eigentlich hat Gott sich das ganz anders vorgestellt. Und wenn man die echte Absicht Gottes haben will oder wissen will, dann muss man zurückgehen zum Schöpfungsbericht. Und ich glaube, dass das überall so ist, dass es auch für unsere Gemeinde so ist. Wenn man wissen will, wie Gott sich unsere Gemeinde vorgestellt hat, ist es gut, irgendwie mal zu den ersten Tagen zurückzugehen und zu gucken, was der Traum ist und wie der in unserem Herzen ist. Und von dem Punkt aus wieder neu durchzustarten und zu überlegen, wo wir hinwollen, ist eine total segensreiche Sache. Und so kommt dann das Letzte. Jesus sagt, wenn die beiden Sachen stehen, also wenn wir wieder wissen, worum es eigentlich geht und umgekehrt sind, dann tu auch die ersten Werke. Und das ist natürlich auch wieder eine Sache, die man in ganz viele Richtungen hin auslegen kann. Denn die ersten Werke müssen nicht nur das sein, was man zeitlich als erstes gemacht hat, sondern es kann auch das sein, was auf der Prioritätenliste auf Platz 1 steht. Also es ist sehr unterschiedlich auszulegen. Und ich glaube, dass die ersten Werke, und das ist wieder so der Punkt, der für uns, glaube ich, echt wichtig ist, dass die ersten Werke waren, mit Gott zu leben, mit ihm über das zu reden, was in unserem Herzen ist, zu beten, Gott zu suchen, mit ihm über Zukunft zu sprechen und dass es nicht irgendwelche Sachen waren, die man gemacht hat. Also die ersten Werke sind nicht irgendwie ein Konzert zu organisieren, irgendwie Räume anzumieten, Bilder an die Wände zu sprühen, sondern die ersten Werke sind eigentlich mit Gott zusammen zu sein und von ihm irgendwie zu empfangen, was als nächstes passiert. Und ich weiß, dass das bei mir selber so ist. Ich glaube, meine ersten Werke, also es ist mir ganz schwer zu sagen, was als allererstes gekommen ist, aber das, was mir in der ersten Zeit total wichtig war, war, ich habe einfach gebetet. Ich habe damals noch ganz normal gearbeitet, war noch nicht verheiratet, war also irgendwie als Single alleine, hatte sehr viel Zeit, irgendwie auch viel, viel mehr Zeit als heute. Und ich bin zu der Zeit sehr viel mit dem Auto unterwegs gewesen beim Beten. Das ist mir irgendwie leichter gefallen, als in meiner kleinen Wohnung rumzulaufen. Und so habe ich eigentlich jeden Tag nach der Arbeit mich ins Auto gesetzt, bin mindestens eine Stunde rumgefahren und habe gebetet. Manchmal, wenn ich noch mehr Zeit hatte, sind es auch mal 4 oder 5 Stunden geworden. Aber das habe ich echt jeden Tag gemacht, über einige Jahre hinweg, weil ich einfach Zeit mit Gott verbringen wollte, weil das irgendwie so meine erste Priorität war. Das war mir das Wichtigste überhaupt, irgendwie, dass alles im Gebet anfängt und ich mit Gott Zeit verbringe, mich von ihm prägen lasse, seine Ideen, seine Gedanken kriege, war für mich total entscheidend. Und ich hatte die ersten Jahre eine unheimliche Sehnsucht, irgendwie danach auch irgendwie Gott zu dienen. Das hat aber alles irgendwie vorne und hinten nicht funktioniert. Und so war das irgendwie eigentlich alles, was ich gemacht habe. Irgendwie beten, 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 beten und hin und wieder auch ein bisschen Bibel lesen. Aber das ist eigentlich erst nachher systematisch geworden. So das Erste war wirklich beten. Und ich glaube, dass das für alles, was im geistlichen Bereich passiert, eine super wichtige Sache ist und dass das eigentlich das erste Werk sein sollte. Alles, was irgendwo mit der Beziehung und der Gemeinschaft mit Gott zu tun hat. Alles, was irgendwie beten ist, was Gott anbeten ist, was Bibel lesen ist, was sich gemeinsam austauschen ist, was geistliche Gemeinschaft heißt, das sind eigentlich die Sachen, mit denen alles anfängt. Und ich meine, dass irgendwie ein großer Teil irgendwie des Leides, den Gemeinden manches Mal irgendwie durchleben, ist, dass man zwar im Gebet anfängt, aber nicht im Gebet endet. Und Paulus sagt das im Galaterbrief, also so die Kritik irgendwie an den Galatern und sagte, ihr habt im Geist angefangen heute, ihr habt im Fleisch geendet und jetzt gilt es eigentlich, das mal umzukehren. Ich vermute oder ich kenne das irgendwie aus eigener Erfahrung, wie das so ist, dass man am Anfang irgendwie total abhängig sich von Gott fühlt und deswegen alles im Gebet getragen ist, man über jede Entscheidung betet. Und dass man irgendwann sicherer wird in diesen Sachen und weiß irgendwie, was gestern funktioniert hat, funktioniert heute auch. Und man kriegt irgendwie so ein bisschen ein Unterscheidungsgefühl und betet in der Konsequenz irgendwie immer weniger. Und ich glaube, dass man das irgendwie in Gemeinden merkt und wahrscheinlich in jeder Gemeinde merkt, irgendwie ganz egal, wo auf der Welt man ist. Und wie man merkt, irgendwie, ob es aus dem Geist Gottes kommt oder ob es aus dem Geist des Menschen kommt. Und es ist vollkommen ideal, irgendwie, wenn es aus dem Geist Gottes kommt, denn wir sind ja nicht irgendwie dazu geboren zu denken, also es ist gut, das hin und wieder mal zu machen, aber wir sind eigentlich wieder dazu geboren, irgendwie aus dem Geist zu leben. Wir sind ja geistliche Neugeburten und deswegen ist es so entscheidend, wie das Gott und wie das Seine dazu tut und dass nicht alles, was wir machen, menschlich wird. Und ich weiß gar nicht, wie das aussehen würde. Ich versuche manchmal mir das vorzustellen, aber ich weiß nicht, wie es aussehen würde, wenn wirklich Gemeinden vom Heiligen Geist getrieben werden, wenn über alles, was wir machen, gebetet wird, wenn am Anfang von allem geistliche Gemeinschaft stehen würde. Ich glaube, es wird total anders aussehen. Wir hätten ganz andere Prioritäten, wir hätten andere Ideen und wir würden letzten Endes an einem anderen Punkt rauskommen, wo das, was wir machen, mehr von Gott geprägt ist, als von uns geprägt ist. Und allein das finde ich schon irgendwie eine total Hammer-Vision eigentlich. Das wäre eine total tolle Vorstellung. Und so erinnere ich mich daran, wie Wolfgang das früher immer gesagt hat. Das ist schon irgendwie Jahre her. Aber als wir haben sehr viel zusammen gebetet so am Anfang und er hat eigentlich immer beim Beten gesagt, Jesus Christus, ich glaube nicht an Projekte oder Konzepte, ich glaube an dich. Und es verändert sich manchmal. Irgendwann denkt man vielleicht doch mehr irgendwie an Projekte und Konzepte und weniger an Jesus Christus. Aber eigentlich ist er die Grundlage. Ein anderes Fundament kann niemand legen, außer dem, das gelegt ist, sagt der erste Korintherbrief, nämlich Jesus Christus. Er muss das Fundament sein. Und als ich die Predigt vorbereitet habe am Freitag, als dann wirklich in die Vorbereitung ging, so kurz bevor ich in den Gottesdienst gegangen bin, ist mir aufgefallen, dass es auch irgendwie inhaltlich irgendwie sehr gut passt zu einem Weg, den wir heute anfangen wollen einzuschlagen. Wir haben letztes Jahr irgendwie sehr viel über unsere Freitagsgottesdienste geredet, haben uns 7-mal getroffen, um darüber zu sprechen und zu gucken, was man ändern kann. Haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht und es hat wirklich was verändert und es war super, irgendwie mit vielen Leuten im Gespräch zu sein. Und wir wollen jetzt heute beim GEMA was Neues anfangen, so eine neue Diskussionsreihe, wo es dann wirklich so um das Eingemachte geht, um etwas, was uns als Gemeinde wirklich ausmacht, also was echt ganz tief unter der Haube ist. Und hatte dann irgendwie das Gefühl, irgendwie, dass die Predigt auch nicht so ganz zufällig da war, sondern dass sie irgendwie auch etwas damit zu tun hat, damit zu motivieren, zusammenzukommen und sich über Wochen zu treffen und mal wieder darüber zu reden, wie wir uns Gemeinde wirklich vorstellen und nicht auf irgendwelche aktuellen Entwicklungen zu reagieren, sondern darüber zu beten und in unser Herz hineinzugucken, was das Optimale ist, was wir uns vorstellen können und dann loszugehen und nach den Sternen zu greifen und dieses Optimale zu nehmen. Und schon deswegen würde ich euch dann auch nochmal gerne persönlich einladen. Jetzt gleich um 14 Uhr geht es da hier weiter mit unserem Gemeinde- und Mitarbeitertreffen. Und es wird im zweiten Teil wirklich um Themen gehen, die uns extrem beschäftigen, wo man vielleicht normalerweise sagen würde, das muss doch alles wie geistliche Leitung machen. Aber wir das Gefühl haben, so nein, weil es unsere Gemeinde ist und es besser ist, wenn 30 Leute denken und beten, als wenn 3 Leute denken und beten. Und so würde ich euch sehr dazu einladen, hier zu kommen und dann die nächsten Wochen mit uns zusammen über wichtige Sachen zu reden und die Gemeinde zu gestalten in eine Richtung, wie Gott selber sich das vorgestellt hat und nicht wie es irgendwelche menschlichen Konzepte sind. Amen. Ich glaube, ich habe sehr lange geredet. Ich habe nicht auf